Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend, freue mich auch da zu sein.
Kurzer Blick nochmal zurück auf dieses letzte doch sehr besondere Jahr 2020 in jeglicher Hinsicht. Woran haben Sie da gerade gearbeitet, als der erste Lockdown kam?
An der Geburt meines zweiten Kindes und an meiner Frau sozusagen, an der Vorbereitung darauf. Oder meinen Sie beruflich?
Wahrscheinlich. Ich meinte jetzt erstmal beruflich. Auf den kleinen Sohn kommen wir dann, aber die Reihenfolge ist letztendlich egal.
Also meine priorisierte Reihenfolge ist erst das Kind und dann der Beruf. Aber passen Sie auf, ich war in Hamburg in Dreharbeiten zu Sarah Kohr. Das ist eine Reihe im ZDF mit der wunderbaren Kollegin Lisa Maria Potthoff. Und da waren wir gerade im Drehen, als der erste Lockdown kam und dann wurde unterbrochen. Und aber alles gut, es konnte sogar fertig gedreht werden dann. Ja, in Hamburg am Drehen, um Ihre Frage kurz und knapp zu beantworten.
Aber jetzt kommen wir auf das viel wichtigere Ereignis, nämlich die Geburt Ihres Sohnes.
Genau, die fand dann erst später statt, im September, allerdings auch während eines Lockdowns, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich habe die nämlich in Österreich verbracht. Wir sind ins Corona-Exil oder ins Epizentrum von Corona geflohen, wie man will, und haben das auf dem Tiroler Land verbracht, die letzten anderthalb Jahre, und sind dort in Ruhe gewachsen als Familie.
Wie sieht denn Ihr persönliches Resümee aus für dieses vergangene Jahr? Einerseits beruflich natürlich und andererseits privat. Die viele Zeit, die Sie ja hatten, die Sie sonst nicht gehabt hätten.
Ja, genau, das hängt irgendwie zusammen. Beruflich war es eher still, würde ich sagen. Also so still, wie man sich das freiwillig nie ausgesucht hätte. Mir war aber schnell klar, dass ich das als Chance begreifen kann, weil freiwillig würde man nie so lange sich durchringen, eine Auszeit zu nehmen. Und wir haben recht früh entschlossen, eben aufs Land zu ziehen, nach Tirol und uns einander zu widmen, irgendwie so ein bisschen eher auf die Welle aufzuspringen und die Zeit, also Zeit zu entschleunigen und ein bisschen Druck rauszunehmen, auch in dem Wissen, dass wir eben dass unsere Gruppe einer mehr wird sozusagen. Und so privat, es war natürlich nicht alles happy, sondern ich habe in der Zeit auch gemerkt, wie sehr mir der Beruf fehlt und wie sehr mir das Ventil für meine Fantasien fehlt, mich auszudrücken auf der Bühne. Das war mir vorher eher gar nicht so bewusst, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin doch recht emanzipiert von diesem Beruf, aber dieses Jahr beruflicher Stillstand, obwohl es war kein Stillstand, sondern mal Umorientierung, das hat mir das schon vor Augen geführt, dass ich das doch auch brauche. So gewinnend das war für die Familie.
Ja. Hat sich insgesamt durch dieses Corona-Jahr Ihre Sicht auf Dinge verändert? Also Kollegen sagen zum Beispiel, dass Sie eben demütiger geworden sind, dankbarer für die kleinen Dinge des Lebens, die man sonst so für selbstverständlich nimmt.
Das versuche ich, glaube ich, unabhängig von Pandemien mir immer wieder zu sagen. Was hat es nachhaltig verändert? Ich glaube, es hat vielleicht nochmal das Bewusstsein geschärft, in welchem Tempo wir leben und wo wir die Prioritäten setzen. Und das irgendwie, manchmal habe ich das auch wie als ein Warnschuss der Natur gesehen und dachte, die rächt sich auch, die drückt mal schnell auf die Pause-Taste. Ja? Also das war ein Gedanke, der irgendwie aufploppte, dass ich jetzt sagen würde, ich habe mich grundlegend geändert durch diese Pandemie. Weiß ich nicht, das finde ich ein bisschen pathetisch.
Gelingt Ihnen denn so dieses berühmte Carpe Diem, also tatsächlich im Hier und Jetzt, dem Moment zu leben?
Gute Frage. Also das ist natürlich irgendwie immer Thema, Augenblick verweile doch und nichts aus der Angst, etwas zu verpassen, alles zu verpassen. Aber ich finde es auch ganz schön, ehrlich gesagt, in Erinnerung, also in dem, was war, zu schwelgen, dachte ich mir neulich. Weil immer alle sagen, wir müssen im Jetzt leben, wir müssen im Jetzt leben, natürlich. Aber ich finde, was uns auszeichnet, was eine Persönlichkeit auszeichnet, sind eben auch die Erfahrungen und das Vergangene und vor allem natürlich die Beziehung zu Menschen, die man eingeht. Und da sich dran zu erinnern, gemeinsam Erfahrungen zu machen und die sozusagen, die einem keinen Namen mehr nehmen kann, weil sie in der Erinnerung abgespeichert sind, das ist doch genauso wichtig, dachte ich mal, um nicht immer in diese Kerbe zu schlagen, im Moment zu leben, was natürlich, ja, wie gesagt, richtig und gut ist, aber ich finde eben auch, alles Gesammelte, alles Abgespeicherte darf nicht vergessen. Denn ich ärgere mich zum Beispiel immer so sehr, wenn mir jemand begegnet und sagt, weißt du noch, als wir damals Und ich kann mich nicht dran erinnern. Ich finde das eines der schlimmsten, ja, ich finde das eines der schlimmsten Gefühle, die man dann hat, wenn das. Und natürlich hat das was damit zu tun, war ich in dem Moment wirklich im Moment mit allen Sinnen oder war ich schon beim nächsten, aber es hängt halt einfach zusammen, das Vergangene und das Jetzt.
So. Dann lassen Sie uns mal gemeinsam einen Blick in das vergangene Leben werfen. Mal so ein bisschen back to the roots. Sie stammen aus einer Schauspielerfamilie. Vater Peter Simonischek, der übrigens auch vor kurzem hier bei mir im Promi-Talk war mit seinem wunderbaren Film Crescendo. Die Mutter Charlotte Schwab, beide Schauspieler. Ja. Mit zwei Jahren haben sich die Eltern getrennt, wiederum aber auch mit Schauspielern dann verbandelt. Das heißt, sie haben irgendwo mal gesagt, sie haben eigentlich vier Eltern und alle vier sind Schauspieler. Kann man das so, auch das ist natürlich wieder so, wie Sie sagen werden, abgewatscht, aber das Talent in die Wiege gelegt?
Also ich glaube ja an das eigenständige Individuum und ich glaube da nicht an eine genetische Sache, ehrlich gesagt. Was viel entscheidender ist, ist, dass ich in diesem Umfeld aufgewachsen bin, in dem Umfeld des Theaters und diese bunten Figuren, die natürlich eine wahnsinnige Faszination gerade auf Kinder haben, bei uns ein- und ausgehen habe sehen und das irgendwie ansteckt war oder sagen wir mal so, ohne dass ich genau wusste, was das heißt, Theater und Schauspiel, irgendwie eine Faszination auf mich ausgeübt haben. Ich glaube, das kann man sagen, aber nicht an eine genetische Weitergabe. Oder wissen Sie, oder weil das ist auch zu schwammig alles, ich glaube, oder konkret, dass ich eine so fantasievolle und glückliche Kindheit hatte durch meine Eltern, unabhängig davon, dass die jetzt Schauspieler waren oder nicht, aber das ist eine fantasievolle Kindheit, war eine angstfreie, eine, in der ich mich aufleben konnte. Ich glaube, das sind eher so Bausteine, die dann dazu führten, wie ich das Leben sehe, wie ich mich durchs Leben bewegen möchte und der Beruf Schauspieler das wie unterstützt.
Eigentlich wollten Sie Profifußballer werden, habe ich gesehen. Ja.
Wie 95% der Jungs.
Ja, oder Lokomotivführer. Die Alternative gibt es auch noch. Ja.
Stimmt, genau. Das wollte ich nie, komischerweise Lokomotivführer. Wobei ich gerne Eisenbahn fahre und auch so gerne Eisenbahn sage. Viel lieber als Zug. Ja, Fußball. Also, ja, ich habe Fußball gespielt, wie alle. Und ich hab vielleicht ganz gut Fußball gespielt und sogar ein bisschen Geld damit verdient, aber nach natürlich längst nicht so, dass es eine ernstzunehmende Alternative gewesen wäre für irgendwas. Ich war viel zu schlecht, weil ich immer viel zu groß und zu langsam und zu schwer war. Wie schon meine erste Dramaturgin am Maxim Gorki Theater sagte, der ist zu groß für die Bühne. Und da habe ich gesagt, für die Studiobühne vielleicht, aber auf die große Bühne könnt ihr mich halt in die Mitte stellen. Ja,
genau. Hatten Sie so klassische Idole in der Kindheit, so die Poster, die über dem Bett hingen?
Also ich war absoluter Michael Jackson-Fan und hatte ein Poster über dem Bett, hatte einen Schlafsack, eine Bettwäsche, wo er drauf war, eine Reisetasche. Wenn, dann war es Michael Jackson.
Sie sind, was ich gar nicht wusste, tatsächlich in Berlin geboren, aufgewachsen, dann Zürich, Hamburg, Schleswig-Holstein, München gelebt, in Berlin. Als was fühlen Sie sich denn? Wo ist Ihre Heimat?
Entweder groß, Europäer, oder klein, da wo ich meine vier Wände und meine Familie habe. Aber die Frage nach der Heimat ist sowieso eine spannende. Ich fühle mich irgendwie in Deutschland, meine Mutter ist ja Schweizerin, ich bin Schweizer, mein Vater ist Österreicher, ich war Österreicher, den haben mir den Pass weggenommen, weil die keine doppelte Staatsbürgerschaft. Jetzt bürgere ich mich gerade in Deutschland ein. Also es ist irgendwie alles, solange ich überall reinkomme mit dem Pass, ist mir das eigentlich wurscht. Ich kann mich gar nicht mit so einem Land identifizieren oder beziehungsweise mit allen dreien gleich. Ich glaube, es ist da, wo ich meine vier Wände habe und meine Menschen, die ich liebe. Und das ist meine Familie und ein paar Freunde, so vielleicht. Ja.
Wo haben Sie denn momentan Ihre vier Wände? Sie waren ja lange Zeit in Neukölln. Und dann gab es irgendwie Umzugsgedanken. Ist das schon realisiert?
Ja, die gab es immer wieder. Nee, jetzt ist es immer noch Neukölln sozusagen seit 2008 oder sowas. Und ich komme da nicht weg. Das liegt zum einen an den wahnsinnigen Mietpreisen, die ja durch die Decke gehen, zum anderen auch, weil uns so ein bisschen der Grund fehlt, wegzuziehen. Vielleicht, wenn ich mal wieder fest an ein Theater gehe oder meine Frau wieder einen Job annimmt, wo sie Büropräsenz hat oder sowas, dann oder, und das ist klar, wenn die Kleine eingeschult wird, dann müssen wir uns entscheiden, wo wir mal länger bleiben wollen. Oder dann wird es nochmal eine Veränderung geben. weil ich ganz ehrlich sagen möchte, in Neukölln oder überhaupt in Berlin man muss nicht unbedingt am Hermannplatz wohnen, wenn man beruflich nicht an ihn gebunden ist und gar nicht mit zwei kleinen Kindern.
Richtig, aber Sie wissen schon, dass Berlin nicht nur aus dem Hermannplatz und Neukölln besteht, sondern dass Berlin die meisten Seen überhaupt hat, die meisten Wälder überhaupt einer Großstadt hat. Das heißt, Sie können hier wunderbar mit Blick auf den See wohnen und es ist teilweise auch bezahlbar, wenn Sie entsprechend lange suchen.
Okay, genau.
Ich wollte es nur gesagt haben, es besteht nicht nur aus dem Hermannplatz.
Absolut, ich weiß, absolut. Und ich mag Berlin sowieso sehr gerne. Ich bin gerne hier. Es ist so, dass ein Großteil meiner Familie aus dem Süden kommt und wir ein bisschen in die Nähe wollen. Das ist eigentlich der Grund, warum aus Berlin weg. Mhm. Aber keine Ahnung. Wir sind halt so ein ziehendes, fahrendes Volk, wo es uns hinlandet, wohin verschlägt. Ich weiß es nicht.
Ja. Gehen wir nochmal back to the roots. Also mit dem Fußballer, es hat nicht geklappt. Und wann haben Sie denn nun tatsächlich für sich entdeckt, dass Sie doch in die Schauspielerei wollen?
Ja, das gibt es auch nicht so einen Punkt, ehrlich gesagt. Ne? Also es gibt so romantische Geschichten. Ich wusste schon mit 3, dass ich Schauspieler werden will. Das ist alles nicht so, wie man es gerne hätte. Wie alle Jugendlichen nach dem Abi, keine Ahnung, keinen blassen Schimmer von irgendwas. Dann erstmal ein Jahr rumgedaddelt, ein paar Praktikas gemacht, viel auf Reisen gewesen, in Kuba 2 Monate und dann dachte ich, ich werde mir schon was einfallen.
Ne? Alaska,
ja, Alaska
so
auch. Ganz toll, ja. Ganz wenig Menschen, ganz groß, ganz toll. Und dann bin ich wiedergekommen, der war natürlich kein bisschen schlauer, habe irgendwie mal ein paar Reklamhefte gelesen auf der großen Reise und dann dachte ich mal, ich probiere das mal an Schauspielschulen. Und dann hat das relativ, oder ehrlich gesagt, gleich beim zweiten Mal geklappt und da wusste ich aber immer noch nicht, ich will Schauspieler werden, sondern es ist, ich würde trotzdem sagen, trotz meiner Vorgeschichte bin ich so reingerutscht, habe gesagt, okay, ich studiere das jetzt mal und habe schnell gemerkt, dass das Studium sinnvoll ist. Man beschäftigt sich mit sich und mit seinen Mitmenschen, mit der Welt und dachte, ich jetzt ziehe das Studium mal durch und wenn du kein Schauspieler bist, lasse ich ja nicht umsonst. Habe ich es durchgezogen, dann kam glücklicherweise gleich das erste Engagement, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Okay, dann mache ich das mal. Also es gab immer wieder so Etappen und Punkte, an denen ich mich neu entscheiden durfte, diesen Beruf zu machen oder nicht. Und ehrlich gesagt möchte ich das gerne so beibehalten. In der Biografie von Pep Guardiola habe ich gelesen, er entscheidet sich auch jedes Mal neu für diesen Beruf. Und diese Freiheit würde ich mir eigentlich gerne behalten. Am liebsten von Projekt zu Projekt neu entscheiden, ob ich das wirklich machen will als Schauspieler oder nicht. Und auch neue Antworten zu finden. Und weil das verändert sich ja auch. Und man lernt den Beruf ja auch ständig neu kennen. Und also ich kann nicht sagen, jetzt bin ich Schauspieler und das ziehe ich durch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das war irgendwie nie so bei mir.
Sie haben gerade selber gesagt, der zweite Versuch hat geklappt. Der erste war die Ernst Busch und die wollten Sie nicht, weil Sie aus einer Schauspielerfamilie kommen.
Ja, Wahnsinn. Also das war das erste Mal, wo ich überhaupt damit konfrontiert wurde, dass mein Nachname irgendeine Rolle spielen könnte in diesem Beruf.
Und zwar solch eine Rolle, das ist ja wirklich völlig absurd.
Schweinerei. Der Dozent damals, Piet Drescher, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, kam nach dem Vorsprechen zu mir und hat mir erstmal vor allen, gibt es dann so eine Auswertung in der ersten Runde, gesagt, Maxi Munich sagt, zum Beispiel Schauspielerkinder nehmen wir hier grundsätzlich nicht. Da dachte ich, oh Gott, das ist eine Ansage, so läuft's. Und dann hat er mich aber einen Tag später privat angerufen und gesagt, das war nicht so gemeint, sie können gerne zur zweiten Runde kommen. Und da habe ich aber die Nachtigall schon trapsen gehört und dachte mir, Leute, auf sowas habe ich gar keinen. Also nein, ich dachte, war gar nicht so reflektiert. Ich war so jung. Ich dachte, das ist krumm, das ist hintenrum, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann bin ich in eine andere Schule gegangen. Aber das war das erste Mal, wo ich dachte, viel Ungerechtheit wird dir widerfahren. Also eine gute Schule, wenn man es so sehen will. Viel Ungerechtheit wird dir widerfahren.
Aber ist Ihnen das tatsächlich öfter begegnet? Es sagen ja viele, die einen großen Namen haben, dass da einfach viel mehr dann erwartet wird. Dass man, wollen wir mal gucken, ob der jetzt hier überhaupt und so, ein Beruf Sohn und so. Ist Ihnen das passiert? Oder war das?
Also oft kriegt man das ja gar nicht so mit, ne? Weil so offensiv, wie Herr Drescher das damals gemacht hat, das trauen sich ja die meisten nicht. Aber klar gibt es, man ist es halt einfach, es gibt schon jemanden, ne, der irgendwie in sich da in diesen Gefilden aufhält und jeder hat schon, viele haben schon eine Meinung zu dem und das färbt ab. Das ist schon definitiv so, wir sind ja alle nicht frei von Vorurteilen. Ich hatte nur immer das Gefühl, es spielt für alle anderen viel mehr eine Rolle als für mich. Das war das, die große Differenz. Irgendwie dachte ich, mir ist es immer so wurscht gewesen, auch in meinem Prozess der Berufsfindung, was ich will, dass meine Eltern, das hat gar nicht so eine Rolle gespielt wie für die anderen. Und mir war einfach immer die unverhältnismäßige Aufmerksamkeit, die es dadurch gab, sehr, sehr unangenehm. Und deswegen habe ich die Orte gesucht, wo das keine Rolle spielt. Und bei Armin Petras am Maxim Gorki Theater den gefunden als erstes Engagement, wofür ich unendlich dankbar bin. Die ersten Schritte dann angstfrei und druckfrei unternehmen zu können. Ne?
Wie haben denn Ihre vier Eltern überhaupt darauf reagiert, dass Sie dann sagten, Sie wollen Schauspieler werden?
Wie es sich für anständige vier Eltern gehört, haben sie sich aus dem Berufsfindungsprozess ihres Kindes weitestgehend rausgehalten und mich machen lassen. Und erst ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich würde gerne, haben sie gesagt, gut, dann unterstützen wir dich. Das ist natürlich auch schon viel wert. Ich hatte Kommilitonen, deren Eltern Metzgermeister sind und die, ehrlich gesagt, bis heute ihn nicht so richtig verstehen und nicht so richtig sich interessieren. Und wenn man dann aber mal einen Drehtag bei Alarm für Cobra 11 hat, dann sagen sie, jetzt hat er es geschafft. Also da gibt es ganz andere Biografien. Ne? Da will ich mich gar nicht beklagen.
Ja. Inwieweit hat Sie denn diese Maxim Gorki-Zeit tatsächlich auch geprägt? Weil ich meine, das ist ja schon eine Hausnummer.
Ja, schönes Thema. Das ist, also dort wurde ich sozialisiert und ich denke so oft daran zurück und es ist natürlich, muss man sagen, der Fisch stinkt ja vom Kopf, es ist vor allem Armin Petras, weil alles, was danach kommt an Begegnungen und an Arbeit mit Regisseuren, vergleicht man natürlich mit der ersten sozusagen, mit der jungfräulichen Liebe und da wurde ich schon so auf Schiene gesetzt, dass es kein Heiligtum ist, das, was wir machen, dass es Handwerk ist, dass man weiß, wie man von A nach B kommt, dass gearbeitet wird, dass eine gewisse Sportivität in dem Ganzen, weil wir so eine Schlagzahl an Produktionen hatten, da war gar keine Zeit, sich irgendwie in Depressionen zu stürzen, sondern es kam, folgt das nächste. Und überhaupt die Herangehensweise von Armin und uns allen, auch der ganzen Truppe damals am Gorki-Theater, über Fritzi Haberland, über Peter Kurt, über Juliska Eichel, also auch die Identifikation über die Gruppe und gemeinsam, also da sind wir nämlich wieder beim Fußball und meinem ursprünglichen Grund, warum ich diesen Beruf, weil ich mal glaubte, das könnte mich interessieren, in der Gruppe etwas Kreatives gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das war damals so hoch, die Identifikation. Hat natürlich auch mit mir selber zu tun, wie sehr bin ich bereit in dem Punkt in meinem Leben, wo ich das als Mittelpunkt zu sehen, den Beruf des Schauspielers. Aber das ist eigentlich ein Ideal des Miteinanders, des Berufes, dem ich bis heute irgendwie nachlaufe und suche, diese Identifikation über die Gruppe, über die Gemeinschaft. Und die hat Armin natürlich auch wahnsinnig vorgelebt damals. Ja.
Mittlerweile spielen sie natürlich schon seit langem auch Kinofilmen oder im Fernsehen, aber man hat trotzdem, oder ich habe immer das Gefühl, ihr Herz schlägt eigentlich fürs Theater. Ist das so?
Ja, das kann man mal so pauschal sagen. Also es ist natürlich immer schön, irgendwie mehrgleisig zu fahren und das eine bereichert auch das andere, aber grundsätzlich ist natürlich die Auseinandersetzung mit Stoffen, mit den Kollegen am Theater viel intensiver. Also es ist ja klar, beim Film und Fernsehen steht das Geld im Mittelpunkt. Das bestimmt das Miteinander, den Umgang mit der Zeit. Am Theater kannst du dir noch leisten, dich 8 Wochen in einen dunklen Raum einzuschließen und vor allem zu scheitern. Das Scheitern, was in unserer Gesellschaft ja tabu ist, es gibt's nicht, es ist verboten, das schwingt immer mit am Theater und das ist einfach eine ganz andere, das hat eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem, was du tust zur Folge, ne? Also du identifizierst dich viel mehr damit, du stürzt dich viel mehr rein, du setzt dich dir und dem mit den Texten ganz anders auseinander. Das mag ich. Und natürlich ist es irgendwie so, dass du beim Film und Fernsehen auch sehr schnell auf den Typ festgelegt bist, die sozusagen die Assoziationsräume beim Theater, die Fantasien können viel abgedrehter werden, sind viel fremder, sind viel weiter weg von dir. Das interessiert mich einfach mehr. Ich mache mir selber einfach die größere Freude, wenn ich Theater spiele, als wenn ich frage, wo waren Sie gestern zwischen 10 und 12 Uhr. So, ja.
Oh, damit sind wir aber schon beim nächsten Thema. Denn vielen sind sie natürlich bekannt. Und da zitiere ich jetzt mal als schärfster Bulle im Fernsehen. Ja, Wahnsinn, habe ich gelesen. Ein echter Wahnsinn, Kommissar Lukas Leim. Was ist denn das für ein Typ? Wie würden Sie den beschreiben?
Ja, aber da sind wir genau beim Thema, ne? Das war, glaube ich, so eine Headline beim ersten Leim.
Richtig.
Darum geht's dann, ne? Also darum geht's dann. Das ist halt der schärfste Bull und das reicht dann auch. Das ist dann genug dafür, dass man irgendwie ein Format um 2015 im ZDF hat.
Es ist ja schon auch ganz schön.
Ja, aber ich kann es ja mal ein bisschen übertreiben, um zu verdeutlichen, verstehen Sie? Und das Tolle daran ist, dass, oh Mann, wir haben vier Teile bisher gedreht. Den ersten haben wir 2009 gedreht, also keine hohe Schlagzahl. Das führt dazu, dass es so ein bisschen unterm Radar läuft, mittlerweile nicht mehr so ganz, aber lange so unterm Radar vom ZDF, wie von wir ein bisschen machen konnten, was wir wollen. Und das Schöne ist auch, dass die Gruppe gleich geblieben ist seitdem, also die Kerngruppe, Produzent, Regie, Kamera, Hauptdarsteller. Mittlerweile ist es sowieso wie ein Familienprojekt, der Kumpel macht Regie, meine Frau hat das Drehbuch zum nächsten geschrieben. Also es ist so, dieser Beruf ist sowieso ein ständiger Kampf um Verantwortung. Ja? Also und beim Drehen noch mehr. Beim Drehen muss man sich einfach eingestehen, dass man halt, dass man nicht das letzte Glied in der Kette ist, wie beim Theater, wenn der Vorhang geht, sondern da kommt noch der Schnitt und das Licht und der Tech. Also es ist das Medium der Regie. So, und das muss man einfach mal so erkennen. Und deswegen ist es immer schön, möglichst viel beim Drehen, aber am Endergebnis mitwirken zu können. Und als Schauspieler habe ich... Eigentlich kannst du auch schlecht sein als Schauspieler. Die schneiden das schon so zurecht, dass es irgendwie halbwegs geht, ja, beim Film.
Ja, aber das Interessante ist ja auch, dass es ja wirklich ganz anders ist als beim Theater. Ich hatte gerade Christoph Maria Herbst hier bei mir und der hat gesagt, der Regisseur hat als erstes gesagt, weil der kam ja auch vom Theater, hat gesagt, mach doch mal ein bisschen weniger. Du bist hier beim Film, wir sind ganz dicht dran. Also diese ganzen Gesten und dieses lautere Sprechen und so, das man beim Theater auf der Bühne hat, das ist ja dann doch die leiseren Töne beim Film.
Ich glaube, aber das mit den, mach mal weniger, ne? Das sagt dir einmal einer beim ersten Drehtag und dann checkst du das auch. Aber das ist nicht mal nötig. Du musst einfach dir mal einen Film angucken, dann weißt du schon, dass du nicht so mit der großen Kelle anrühren musst. Aber das Problem ist ja, dass es beim Film scheinbar nur um Authentizität geht. Ne? So, das ist ja das Problem. Und dann spielt man natürlich am liebsten sich selbst, weil da ist man authentisch und am besten auch ganz leise, weil dann ist man immer bei sich. Und das führt dazu, dass man sich auch nichts traut. Naja, und das führt auch dazu, dass die ganzen Musikvideo-Moderatoren gute Schauspieler sind, weil du musst einfach möglichst frei von der Schnauze reden, das reicht schon. Aber irgendwie Gedanken zu machen, wie die Figur, wie geht sie, wie steht sie, das ist meistens, oder sagen wir mal so, bei den Formaten, die ich drehe, gar nicht gefragt. So, und deswegen fühle ich mich beim Theater einfach mehr zu Hause, weil da die Umwege gegangen wird und da die Widerstände gesucht werden und da eben das Scheitern auch mitschwingt. So.
Trotzdem nochmal kurz zurück auf diese Krimiserie. Ja. Was unterscheidet die von anderen? Was macht die besonders?
Genau, also das ist natürlich eine große, das ist irgendwie, also man kann Hard Fact, die Bildsprache, finde ich, ist eine eigene, die auch die Erzählstruktur, also nicht keine klassischen Whodunits, also die Krimis sind ja, die sehen ja erst nicht nur alle gleich aus, sondern die sind auch, nach 10 Minuten muss die erste Leiche auftauchen, nach so und so vielen Minuten muss es dann den Twist geben. Also wir versuchen das ein bisschen zu unterlaufen und die Sehgewohnheiten, die klassischen 20.15 Uhr Sehgewohnheiten ein bisschen zu revolutionieren, ist natürlich etwas übertrieben, aber wir wollen innovativ sein. So, ja, wir wollen ein bisschen was Neues schaffen und oder dass der Hauptdarsteller einfach wenig redet. Ja? Dass diese ganzen Dialoge, das wird einfach zu viel geplappert im deutschen Fernsehen, dass man das mal ein bisschen reduziert. Ich finde vor allem Kamera ist wirklich erwähnenswert, weil und natürlich im Zusammenspiel mit Regie, dass die das eine wiedererkennbare eigene Bildsprache gefunden haben. Das ist was Besonderes. Aber es ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Man versucht ständig Alleinstellungsmerkmale zu erfinden und konsequent zu erzählen, ja, wirklich etwas konsequent durchzuziehen. Aber da trifft wieder die inhaltliche Interesse auf die Geldseite, auf die Geld. Die natürlich darauf setzen, was funktioniert im Fernsehen. Und das bedienen wir. Und es sind Kämpfe, die Haare stehen einem zu Berge. Und also schon ein Dreitagesbad ist schwierig durchzuboxen, weil glatt rasierte bei den weiß nicht, wo besser ankommen als so. Ja. Es ist zum Mäusen. Ja, ja. Oder ja, ja, nein, Katastrophe teilweise. Aber damit ist uns eben ein schönes Biotop gelungen, finde ich, wo wir uns teilweise freistrampeln können von sowas. Aber es ist mühselig, es ist auf jeden Fall mühselig. Aber es lohnt sich.
Ich habe gelesen, Sie entwickeln gerade selbst eine Miniserie. Die spielt in dem Schweizer Banken- und Finanzmilieu. Das klingt ja zunächst sehr spannend. Was ist denn da los? Was
erwartet uns da? So ganz gut. Ne? Ja. Ich möchte da gar nicht zu viel zu verraten, aber es ist so, man darf ja nicht nur meckern, sondern bevor man irgendwie dieser Schauspielerkrankheit erliegt, soll man es lieber selber in die Hand nehmen, das Heft, und versuchen, das auf die Beine zu stellen. Und das tue ich gerade mit einem Kollegen, einem Schauspielkollegen und einem Anwalt aus der Schweiz, sozusagen der Schirach der Schweiz, der uns mal seine spannendsten Fälle zusammengetragen hat. Und daraus stricken wir, verbunden mit unserer eigenen Biografie, eben so ein Fall. Also wir haben das mal grob gestrickt, dann haben wir Autoren engagiert, die uns das hingeschrieben haben. Jetzt arbeiten wir das nochmal um. Aber es ist, wie soll ich sagen, der Kampf um Verantwortung, aber selber was auf die Beine zu stellen. Und ob das jemals realisiert wird, also wenn sich Qualität durchsetzt, wenn das wirklich so ist, dann wird das realisiert, aber da glaube ich ja leider nur noch bedingt. Aber es zu machen, das ist das Entscheidende, finde ich. Und es macht auch wirklich viel Spaß, es macht viel Arbeit, aber es macht viel Spaß.
Sind Sie ein Perfektionist?
Seitdem ich meine Kinder habe, bin ich wahrscheinlich davon weiter entfernt, als ich es jemals war. man muss sich da eine gewisse Lockerheit antrainieren, absolut, sonst dreht man durch. Aber ich glaube, Perfektionist, nein, bin ich deswegen nicht, weil ich weiß, dass es nicht die eine Art gibt, Sachen richtig aufzufassen oder falsch, sondern es ist immer eine relative Sichtweise, die man selbst hat. Und das bewahrt mich eigentlich vor auch so einem perfekten Anspruch oder von so einem absoluten Anspruch. Das bringt die von Ihnen vorhin angesprochene Demut auch mit sich. Also einfach zu wissen, deine Meinung, meine Meinung ist eine von vielen. Also es ist wichtig, dass ich eine habe. Und ich habe nicht immer eine, aber ich bin schon mal froh, wenn ich überhaupt eine habe. Aber dass es die einzige ist, das wäre der Alpha messen, ja.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal von Ihren beiden Kindern gesprochen, die sind ja noch sehr klein, aber was möchten Sie denen mit auf den Weg geben? Was ist Ihnen da wichtig, dass die begreifen?
Also ich glaube, eine fantasievolle, angstfreie, druckfreie Kindheit möchte ich denen vor allem geben. Und was ja in den ersten drei Jahren so prägend ist. Und dann natürlich aber auch das Miteinander in der Gesellschaft. Also für mich sind die beiden vor allem Hoffnung, dass die Gesellschaft sich doch nochmal zum Guten wenden kann und ein Miteinander irgendwie aushaltbar ist, weil das nämlich auch stark war, dass sich das Miteinander in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn oder was weiß ich immer, vor allem in Berlin auch dahin entwickelt, dass du dir eigentlich noch einen Kopf fassen kannst. Spannender ist aber auch, was nehme ich von denen mit eigentlich, ja. Weil wenn ich sehe, wie die, mit welchem Urvertrauen die zum Beispiel schlafen, ja, alle Viere von sich gestreckt auf dem Rücken, als könnte ihnen nichts, und es kann ihnen auch eben nichts passieren, aber es könnte ihnen nichts passieren. Und ich frage mich, wann verlieren wir dieses Urvertrauen? Oder es wird stückweise wahrscheinlich mit Niederlagen und Rückschlägen abgebaut, aber also zum einen dieses Urvertrauen ihnen so lang wie möglich zu gewährleisten und zu geben und selber auch den Draht dazu nie zu verlieren. Ja? Oder wenn ich sehe, wie meine Kinder Ja sagen zu allem, also hier das, der Schnuller in den Mund genommen, dann darüber zu dem Kochlöffel, damit rumgegangen, also auch in Verbindung zu meinem Beruf. Ja, also anzunehmen und ja, zu neugierig, Neugierde als Vorstufe der Kreativität zu begreifen, das hat alles seinen Ursprung in der Kindheit, das wird einem so klar. Ja? Und wahrscheinlich nehme ich mehr mit von Ihnen als Sie von mir.
Ja, und Kinder leben ja von Hause aus im berühmten Hier und Jetzt.
Stimmt, genau, absolut. Wenn man dem beim Spielen zuguckt, genau, gibt es nur das Hier und Jetzt. Und zwar, sie verlieren sich auch darin, so im Spielen. Sie gehen so verschwenderisch mit sich und der Zeit um. Das ist beneidenswert. Und der Beruf, Schauspiel, am Theater, wohlgemerkt, der gibt mir noch die Möglichkeit, das nochmal zu erleben. Also gut, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, das wusste schon Max Reinhardt, dass wir uns die Kindheit in die Tasche gesteckt haben als Schauspieler. Aber es ist auch ganz gut, dass ich das Pferd so rum aufzäume, dass ich sozusagen zu dem Zitat mich hinarbeite, anstatt davon auszugehen. Aber der Beruf gewährleistet einem mir noch diese Inseln. Und das ist das Schöne eigentlich, finde ich, ja.
Genau. Und Sie können Ihren Kindern beim Spielen zugucken und wir können Ihnen beim Spielen zugucken, denn Sie stehen auf der Bühne im Deutschen Theater. Gestern Abend große Premiere von Michael Kohlhaas, Heinrich von Kleist. Und das ist ja für Sie ein Heimspiel, also hier in Berlin. Und Deutsches Theater, das ist ja auch ein ganz besonderer Spielort.
Absolut, genau. Aber wir bei Max Reinhardt gerade waren. Mhm. Sein Büro hat er noch hier und den Rundhorizont. Tolles, ja, super Theater. Gut, es ist wie eine Rückkehr ein bisschen da. Von seinem Gorki bin ich hier weg. Und jetzt ist das die erste Premiere wieder gewesen seit, ich weiß gar nicht, wann bin ich nach München an die Kammerspiele, 2012 oder sowas. Jetzt bin ich wieder hier.
Was hat Sie an dieser Rolle speziell gereizt?
Im Grunde finde ich spannend zu sehen, wie jemand sein Recht in die Hände des Staates legt und enttäuscht wird und wie er damit umgeht im Grunde. Also, weil ich mich natürlich ständig gefragt habe, ist das gerechtfertigt? Na, also die große Frage ist sein Handeln rechtens? Ja, wie kommt man dazu? Und ich habe eigentlich gemerkt, je mehr ich darüber nachdenke, ist das recht, was er sagt oder nicht, desto mehr ist mir aufgefallen, dass man sich in dieses destruktive Denkmuster, was diese Novelle bestimmt, begibt. Ne? Also es ist ein sehr männliches, ein sehr intolerantes Denksystem, in dem sich diese Figuren dort tummeln. Also es geht um Macht, es gibt keine Vergebung, es geht um Reputation. Und dass der Kohlhaas in diesem Denksystem gefangen ist, das hat mich so begeistert, ja. Oder wie kommt er da auch raus? Die Aufgabe des Theaters ist es halt, gesellschaftsprägende Systeme zu hinterfragen, also unser Rechtssystem. Ne? Also wie Kohlhaas das tut in dem Stück, müssen wir das ja auch in gewisser Form tun. Ne? Und das machen wir. Also wie verhalten wir uns, wenn uns Unrecht widerfährt vom Staat? Ne? So. Und mit solchen Fragen irgendwie sich zu beschäftigen, ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung, so finde ich.
Und es gab ein ganz besonderes Erlebnis bei einer der Proben.
Sie sind ja gut vorbereitet. Das ist wirklich schön. Da war selbst ich etwas gerührt. Das war auf einer Endprobe. Ja, da habe ich in meine Probenhose, also man muss sich das so vorstellen, es gibt so einen Fundus am Theater, wo dann immer eine Hose rausgenommen wird, die einem passt, und bei mir irgendwie knapp 100 Kilo, fast 2 Meter groß, kommen nicht so viele Hosen in Frage, und bei mir landen dann immer, bei mir steht immer Hans Löw drin, oder eigentlich teile ich mir alle Hosen mit Hans Löw, weil wir die gleiche Statur haben. Und diesmal gucke ich aber in meine Hose und da steht in die Probenhose und da steht Simonischek, Don Juan. Und das ist aber mein erstes Stück, das ich am Deutschen Theater mache. Und dann hat es mir gedämmert, dass mein Vater vor vielleicht 30 Jahren oder so an diesem Haus den Don Juan geprobt hat und gespielt hat. Und dann wurde mir bewusst, dass mein Kohlhaas sozusagen in den letzten 2 Monaten in der Hose meines Vaters entstanden ist, also indem er den Don Juan gespielt hat. Und da war ich auch kurz baff. Und ich habe ihn dann gleich angerufen und wir haben geflaxt und so. Wir gründen einen neuen Schauspielerpreis, ein Pendant zum Iflandring, die Simonischek-Hose, die wir dann weitergeben. Und man munkelt sich dann im Theater zu. Das ist ein guter Schauspieler, der hat die Simonischek-Hose. Also das war sehr gut.
Sind Sie eigentlich noch aufgeregt so vor Premieren? Das gehört ja eigentlich dazu. Aber,
ja, absolut, ja, bin ich aufgeregt, absolut immer. Das gehört, genau, das gehört dazu. Ich weiß auch gar nicht, ob das weggeht. Ich kenne auch viele Kollegen, bei denen es schlimmer wird. Es ist auch gar nicht so unangenehm, finde ich, aufgeregt sein. Das steigert die Konzentration und danach feiert sich es umso besser. Je höher die Aufregung war, desto besser kann man danach feiern.
In welchem Moment hört dann das Lampenfieber auf?
So in den ersten Minuten auf der Bühne. Und eigentlich schlägt es einem auch nie ein Schnippchen, es sei denn, man hat gleich, wie es mal bei Marie Stuart war, gleich so schwierige Versformen zu sprechen, rhythmisch und gedanklich. Da kann es sein, dass dich die Aufregung, oder habe ich erlebt, ein bisschen ins Holpern bringt. Aber sonst ist das eigentlich nur förderlich, so der Konzentration. Bald weg, 2-3 Minuten auf der Bühne, dann ist es eigentlich weg.
Gestern war also die große Premiere, Michael Kohlhaas im Deutschen Theater. Wie geht's jetzt weiter mit dem restlichen Jahr? Es sind ja nur noch anderthalb Monate bis Weihnachten.
Ich probe gerade auch im Deutschen Theater mit dem Jossi Wiele eine Erstaufführung von Jon Fosse, einem zeitgenössischen norwegischen Dramatiker. Da gibt es Premiere am 14. November, auch am DT. Also ich bleibe Berlin ein bisschen treu, was sich gut trifft.
Das ist gut so.
Weil ich ja hier auch wohne, gell? Ja, finde ich auch. Dann geht es eben für besagten Kriminalhauptkommissar Leim wieder nach München ab am 16. November. Dann bin ich in München.
Maxi Monischek, danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke, wünsche ich Ihnen auch. Ciao.